David Mack, Star Trek Vanguard 1, Der Vorbote, ins Deutsche übertragen von Mike Hillenbrand. Gelesen von Dietmar Wunder. Wir lassen nie vom Suchen ab, und doch, am Ende allen unseren Suchens, sind wir am Ausgangspunkt zurück und werden diesen Ort zum ersten Mal erfassen. T.S. Eliot, Little Gidding. Historische Anmerkung: Die Geschehnisse in Der Vorbote beginnen im Jahr 2263, kurz vor der Beförderung von James T. Kirk zum Captain der Enterprise, und enden im Jahr 2265, zwischen den Ereignissen von Spitze des Eisbergs und Pokerspiele. 2263. Prolog. Commodore Matt Decker war sich nicht völlig sicher, wie er die Ansammlung von Fusseln nennen sollte, die sich auf seiner unteren Gesichtshälfte ausbreitete. Die Fussel waren zu lang, um nur als Stoppeln durchzugehen, aber eindeutig zu kurz für einen richtigen Bart. Während er mit dem Turbolift zur Brücke unterwegs war, fuhr er sich bedächtig über sein Kinn und fand eine Beschreibung, die ihm passend erschien. Es hatte etwas von Dreck.
»Okay, so funktioniert das nicht«, entschied er.
Seiner Meinung nach gab es für den kommandierenden Offizier eines Raumschiffs drei Möglichkeiten. Er konnte glatt rasiert sein, einen Bart tragen oder seinetwegen auch von Zeit zu Zeit etwas stachlig aussehen. Dreckig kam auf jeden Fall nicht in Frage. Es sei denn, es wäre ein unvermeidlicher Zwischenschritt auf dem Weg zu einem Bart, grübelte er. Das wäre vollkommen in Ordnung. Alle paar Monate spielte Decker mit dem Gedanken, sich einen Bart wachsen zu lassen. Dann bemerkte er aber normalerweise, dass die Anzahl der grauen Stoppeln an seinem Kinn erneut zugenommen hatte, und rasierte daraufhin den beginnenden Haarwuchs komplett ab, bis ihn irgendwann wieder die Neugier plagte. Das sanfte Brummen des Turbolifts erstarb und die Türhälften glitten auseinander. Eine geschäftige Aura, durchsetzt von sanftem synthetischen Zirpen, erfüllte die Brücke der USS Constellation. Als die kräftigen Schritte des Commodore an Deck erklangen, erhob sich sein erster Offizier, Hirome Takeshiwada, vom Sitz in der Mitte und grüßte ihn. Decker erwiderte kurz das Nicken des zerbrechlich wirkenden Offiziers, während er hinter den Kommunikationsoffizier der Gammaschicht trat, dessen Namen ihm, trotz mehrerer Erinnerungsversuche, wieder einmal entfallen war. An der Wissenschaftsstation starrte Lieutenant Guillermo Massada, dessen Bart ordentlich gestutzt war, wie Decker neidvoll bemerkte, in die Sensorhaube, die einen blassen, blauen Schimmer über die Augen des Wissenschaftsoffiziers legte. Sein kurzer Pferdeschwanz verletzte keinerlei Vorschriften, grenzte Massada aber auf gewisse Weise von der großen Menge kurzgeschorener Sternenflottenoffiziere mit Bürstenhaarschnitt ab. Obwohl es Decker nur selten zugab, fand er die in diesem Punkt etwas starre Geisteshaltung der Sternenflotte manchmal albern. Takeshiwada trat an Deckers Seite, als Massada von seinen Sensordaten hochsah und mit einem ernsten Gesichtsausdruck Blickkontakt zu seinen vorgesetzten Offizieren aufnahm. Decker hielt sich nicht mit Smalltalk auf.
»Bericht!«
Massada fuhr mit der Hand gedankenverloren hinter sein Ohr, als ob er sich kratzen wollte. Er zog leicht an seinem Pferdeschwanz und wandte sich dann Decker zu. »Wir haben gerade einen Routinescan an den Bioproben von Ravenna 4 durchgeführt«, sagte er. »Bei den meisten fanden wir nichts Außergewöhnliches.« Er zeigte auf die Sensorhaube und trat zur Seite, damit sich Takeshiwada die Daten selbst ansehen konnte. »Dann haben wir das gefunden.« Decker bemühte sich um Geduld, doch in solchen Situationen war dies mehr als mühsam.
»Guillermo, spannen Sie mich nicht auf die Folter.«
»Entschuldigung, Sir, es handelt sich hier um eine Gensequenz, wie wir noch nie eine zuvor gesehen haben. Ich kann nur schätzen, dass sie einige Millionen chemischer Basenpaare hat und damit deutlich komplexer ist als einfaches GATC. Es besitzt Moleküle, die wir immer noch zu identifizieren versuchen.«
Takeshiwada schaute von der Sensorhaube auf. Ihre ohnehin schon blasse Gesichtsfarbe wirkte noch ein wenig bleicher als gewöhnlich.
»Das ist unglaublich«, sagte sie.
Die Arme vor der Brust gefaltet, sagte Decker zu Massada. »Und woher kommt es? Handelt es sich um eine Art höherer Lebensform?«
»Eher nicht«, erwiderte der Wissenschaftsoffizier. »Wir haben sie aus einer einfachen Schimmelprobe.
Einfach?
Decker schüttelte den Kopf, sowohl angesichts des Wortes als auch aus schierem Staunen über die unerschöpfliche Anzahl von Tricks, die das Universum aus seinem sprichwörtlichen Ärmel schüttelte.
Das ist eine Menge DNS für etwas, das ich von meinem Frühstück kratzen würde. Und wo wir gerade davon sprechen,
er wandte sich an den Yeoman, der hinter ihm stand. Lawford, bringen Sie mir einen Kaffee.
Lawford wurde vor 2 Wochen zu Yorktown versetzt, Sir,
erwiderte der Yeoman.
Ich bin Guthrie.
Decker sah ihn ungeduldig an.
Und, was hat das mit meinem Kaffee zu tun?
Nichts, Sir.
Der Kommodore zeigte auf den Nahrungsschacht.
Milch, kein Zucker.
Ich weiß, Sir.
Danke, Lawford.
Guthrie, Sir.
Wie auch immer.
Decker wandte sich wieder der Wissenschaftsstation zu, während der Yeoman leise vor sich hin murmelnd davontrottete, und sprach Masada an.
Wozu benötigt dieser Schimmel so viele genetische Informationen?
Ich denke nicht, dass er sie wirklich braucht, erwiderte Masada.
Decker begann ärgerlich zu werden.
Das habe ich doch gesagt.
Nein, Sir, sagte Masada. Es hat den Anschein, dass nur ein äußerst geringer Teil dieses genetischen Codes etwas mit dem Schimmel an sich zu tun hat. Der Rest ist, nun, einfach da.
Takeshivada verzog ihr Gesicht auf eine Weise, die klar erkennen ließ, wie wenig befriedigend sie Masadas Antwort fand.
Aber was tut ihr, Guillermo?
Der Wissenschaftsoffizier presste die Lippen zu einer dünnen Linie zusammen, zog die Augenbrauen hoch und zuckte mit den Schultern.
Keine Ahnung. Ich kann Ihnen sagen, dass es etwas Großes ist, aber darüber hinaus,
Er schüttelte den Kopf.
Meine Damen und Herren, die Föderation in all ihrer geistigen Überlegenheit, erwiderte Decker trocken. Seine düstere Stimmung hellte sich ein wenig auf, als der Kaffee kam. Er nahm den Becher von Guthrie entgegen und wandte sich wieder an Masada.
Wie schnell sind Sie mit den nötigen Tests fertig, um mir einen richtigen Bericht zu liefern?
Ich bin nicht sicher, ob ich das überhaupt kann, sagte Masada. Unser Labor ist gut, aber nicht so gut. Wir müssen das ganze Material, die Proben, die Scans, den ganzen Satz an das Hauptquartier der Sternenflotte schicken, damit es dort untersucht wird.
Decker ließ seine Schultern enttäuscht sinken.
Ist das Ihr Ernst? Wir machen die Entdeckung unseres Lebens und Sie sagen mir, wir können nur etwas darin rumstochern?
Ich fürchte, so ist es, Sir.
Masada sah noch enttäuschter aus, als sich Decker fühlte. Mit der uns zur Verfügung stehenden Hardware und der Stärke unseres wissenschaftlichen Personals könnten wir Jahre mit diversen Untersuchungen verbringen, ohne auch nur einen kleinen Erfolg zu erzielen. Niedergeschlagen fügte er hinzu,
diese Geschichte ist einfach zu groß für uns, um sie allein in Angriff zu nehmen.
Mit einem schweren Seufzer gab sich Decker geschlagen.
Es gibt ein altes Sprichwort auf der Erde,
sagte er, als er Masadas Schulter tröstend drückte.
Einer für alle, alle für einen.
Er nippte vorsichtig an seinem Kaffee, ging die wenigen Stufen hinab und setzte sich mit einem leisen Ächzen und knackenden Knien auf den Platz in der Mitte. Er stellte den Kaffee ab und drehte den Sessel in Richtung Kommunikationsstation. Gerade als er den Mund öffnen wollte, um einen Befehl zu geben, fiel ihm ein, dass er sich auch nicht an den Namen dieses Offiziers erinnern konnte. Decker sah zu Takeshivada und gab ihm mit einem kurzen Nicken zu verstehen, dass sie übernehmen sollte. Glücklicherweise verstand ihn sein erster Offizier sofort.
»Ensign Ponoa, öffnen Sie einen sicheren Kanal zum Kommando der Sternenflotte«, sagte sie. »Bereiten Sie sich darauf vor, Informationen von Lieutenant Masadas Station auf sein Zeichen hin zu übermitteln.«
Ponoa bestätigte den Befehl und wenige Minuten später beendete Masada den Datentransfer. Takeshivada erschien an Deckers Seite, als der mit seinem Kaffee fertig war.
»Übertragung vollständig, Sir. Und wir haben neue Befehle von der Sternenflotte.«
»Wie lauten sie?«
fragte Decker und gab seinen leeren Becher Guthrie, der mühelos den richtigen Moment abgepasst hatte, um den Kommodore von seiner kleinen Last zu befreien.
»Wir wurden zurück in den Raum der Föderation beordert«, sagte Takeshivada. »Wir sollen entlang der klingonischen Grenze im Garryman-Sektor patrouillieren, bevor wir dann die Deep Space Station K7 anlaufen, um neue Lieferungen aufzunehmen.«
Decker gab sich eine Zeit lang dem hypnotischen Anblick des Hauptschirms hin, der die im Warpflug verzerrten Sterne zeigte.
»Sieht so aus, als ob die Taurus-Region auf jemand anderen warten muss, der dort unsere Flagge hisst. Steuermann, setzen Sie einen Kurs zur Station K7, der uns entlang der Grenze führt.«
»Aye, aye, Sir«,
erwiderte der Steuermann und errechnete die Koordinaten. Es entsprach absolut nicht Deckers Natur, einem Geheimnis wie dem des von Masada entdeckten Metagenoms den Rücken zuzuwenden. Fast noch schwieriger war es für ihn, von der Erforschung der gänzlich unbekannten Taurus-Region abgezogen zu werden, um stattdessen normale Grenzpatrouillen zu fliegen. Aber als die Sterne auf dem Hauptschirm verschwommen vorüberzogen und die Constellation Richtung Heimat flog, wusste er, dass die Arbeit, die er und seine Crew hier, hunderte von Lichtjahren von zu Hause entfernt, begonnen hatten, ohne Zweifel in sehr guten Händen war.